In dieser Schwarze Katze-Sendung geht es um die Utopienausstellung, die beim Friedensfest 2015 in Iserlohn gezeigt wurde. Hermann Kropp vom Packpapier Verlag beantwortet Fragen zu dieser Ausstellung. In welchen Städten fand die Utopienausstellung statt?
Letztes Jahr habe ich angefangen, in Iserlohn das erste Mal die aufzubauen als Premiere. Da war es aber noch nicht ganz vollständig. Und jetzt also nochmal hier in Iserlohn und auch erweitert künftig auf Festivals in diesem Jahr. Letztes Jahr war die Ausstellung schon zu sehen in Burgherzberg beim Festival, in Stemwede beim Festival, beim Freeflow in Gedelitz im Wendland, in Zitanien, beim Friedensfestival in Ostfriesland bei Aurich, auf dem A-Camp bei Rothenburg und beim Kommunetreffen in der Nähe von Eckernförde.
Was sind Utopien?
Oh, was sind Utopien? Utopien sind alle im Prinzip alle Konstrukte, vor allem natürlich dann literarische Konstrukte, die aufgeschrieben sind. Und dann sollte man aber auch unterscheiden zwischen Utopien, die mehr mal hier einen Akzent oder da einen Akzent sehen, also utopische Zufälligkeiten, utopische Ideen, und zwischen dann mehr Gesamtdarstellungen in romanhafter Form. Aber die Übergänge sind fließend. Es zeigt sich sogar manchmal, dass so utopische Bruchstücke, so eine Art Ideensammlung, dass die viel ergiebiger sind, also ja, ertragreicher als utopische Gebäude, die sich jemand ausdenkt.
Was gibt es für literarische, utopische Erzählmotive?
Man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen Inselutopien, Sternenutopien, Sexutopien, Diktatur- und Staatsutopien, Ordnungsutopien, Kosmosutopien, Gewaltutopien, Friedensutopien, Ökoutopien, christlichen und moralischen Utopien, islamischen Paradiesutopien, hinduistischen Nirvana-Utopien, dann auch mehr esoterisch vielleicht Traumzeit, Urzeit, Märchen, Zukunfts- und Sozialstaatsutopien, Computerutopien, Roboterutopien über Stanislaw Lem, Mittelalter- und Steinzeitutopien, das gibt es alles.
Was sind denn Sexutopien?
Da würde ich vor allem nennen Aubrey Beardsleys Venusberg-Utopie. Ein recht kurzer Text, aber anschaulich illustriert, so in seiner Jugendstil-Illustration. Und es gibt natürlich noch viele andere, die auch die Geschlechterrollen unterscheiden, Frauenherrschaft, also Matriarchat zum Beispiel, aufwerten. Ja, vieles in der Art. Amazonen-Utopien und so weiter.
Wie ist die Utopienausstellung denn geordnet und konzipiert?
Ja, also ich habe versucht, es zum Teil zeitlich einzuordnen und gleichzeitig thematisch. Im Großen und Ganzen kann man wohl erkennen, dass die großen Themen, die sich Utopien stellen, auch einer bestimmten Zeit zuzuordnen sind. Entsprechend habe ich hier unterschieden. Also angefangen beim goldenen Zeitalter, dem Anfang aller Utopien, das, was allerdings auch wieder aufgegriffen wird in der Romantik und schon vor der Romantik, so im Klassizismus, auch mit den Schäfer-Utopien im Barock. Dann zweitens, historisch sind die Religionsutopien, die religiösen Utopien zu nennen, die auch wieder teilweise bis heute, bis zum islamischen Staat natürlich reichen, ne? In ihrer totalen Schärfe, aber da siehst du schon Parallelen zum Täuferreich, wieder Täufer, ne? Was auch, oder zu den Taboriten, also, oder Christianopolis, auch das Walhall würde ich da runterfassen. Ja, dann der nächste große Themenbereich sind die Staatsutopien. Da ist vor allem der Sonnenstaat von Campanella zu nennen. Atlantis natürlich von Platon, die Insel Utopia von Thomas Morus und auch weniger bekannte Sachen wie Krähwinkel. Also eben habe ich schon gesagt, man kann die Utopien nach ihren Erzählmotiven klassifizieren. Ich selbst habe einen anderen Weg gewählt, der mir auch sinnvoller zu sein scheint. Ich habe da ja 9 Kategorien, die teils historisch und in großen thematischen Blöcken stattfinden. Erstens ist es das goldene Zeitalter, der Anfang aller Utopien. Zweitens sind es Religionsutopien. Drittens sind es Staatsutopien. Viertens Sozialutopien. Fünftens, das geht dann schon bis in dieses Jahrhundert, Dystopien und Technokratien. Sechstens Künstlerutopien, teilweise von der Romantik bis heute. Siebtens Südsee-Utopien, die man vielleicht unter Künstler-Utopien fassen könnte. achtens, dann mehr das letzte Jahrhundert, Subkultur als gelebte Bohème und die Hippies. Und neuntens, das ist die neue Entwicklung, die offene Utopie.
Die 68er haben offene Utopien entwickelt. Während der 68er-Revolte wurde ein Utopieverbot verhängt.
Ja, das basiert aber schon auf früheren Ereignissen, wo sich ein starkes Misstrauen gegenüber Utopien entwickelt hat. Zum Beispiel bei 1984 und bei Schöne neue Welt und auch verschiedene andere Schriftsteller haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg in Negativ-Utopien verarbeitet. Und Philosophen wie vor allem Adorno, aber auch Popper haben ja sowas wie ein Utopieverbot ausgesprochen. Ich kann gleich mal ein Zitat von Popper daraus suchen. Aber ich meine, dass das falsch ist. Es hat sich gerade auch aus dieser kritischen Haltung gegenüber Utopien eine neue Kategorie von Utopien entwickelt, nämlich die offene Utopie. Und da bin ich vor allem Rolf Schwenter dankbar. Der hat das zwar nicht offene Utopie genannt, das Wort offen, das stammt leider von Popper mit seiner offenen Gesellschaft, aber angewandt auf Utopien ist das eigentlich sehr logisch. Und den Gedanken offener Utopien, den hat Rolf Schwenter sehr deutlich ausgeführt, aber nicht nur er. Also es ist nicht so, dass diese Leute alle Erfinder von irgendwelchen tollen neuen Ideen sind, sondern das liegt in der Luft. Eine ganze soziale Bewegung hat Ideen entwickelt und geprägt und Rolf Schwenter und viele andere haben sie ausgesprochen.
So hat zum Beispiel Horst Stowasser das Projekt A entwickelt.
Genau, Horst Stowasser hat das Projekt A entwickelt. Andere auch, wie von der Kommune Niederkaufungen. Steffen André hat auch nach dem Transition Town Konzept eine Utopie entwickelt, die zwar teilweise ein bisschen bürgerlich daherkommt, aber auch sehr interessant ist, vor allem auf die Machbarkeit jetzt hier und politisch eingebunden eingeht. Also natürlich, Horst Stowasser ist mit seinem Projekt A zündend in der Anarcho-Bewegung gewesen.
Horst Stowasser hat Mitte der 80er Jahre das Projekt A in Neustadt an der Weinstraße entwickelt.
Ja, ich kenne ihn ja schon ziemlich lange oder kannte ihn schon lange und auch schon aus Wetzlar. Jedenfalls kam er dann auf die Idee, dass doch konkret in der Kommunebewegung seine anarchistischen Vorstellungen umgesetzt werden müssten. Daraus hat er dann ein Projekt A entwickelt, erst in Buchform, und hat es geschafft, sehr viele Leute in dieser relativ kleinen Stadt zu begeistern, lauter verstreute Projekte in der Stadt zu machen, die dann kooperieren. Also ein anderes Kommuneprojekt als solches, wo man sagt, wir müssen alle zusammenziehen auf einen Haufen und irgendwie ein Ding machen. Das war schon kommunal gedacht, das ist gut.
Und dieses Projekt war auch noch wirtschaftlich angedacht?
Ja, es waren verschiedene Wirtschaftsbereiche, natürlich Gastronomie aber und auch Zeitschrift und Verlag, Horst Stowassers eigene Bibliothek, Bäckerei, Bioladen, Tischlerei meine ich auch nicht, und vor allem haben sie da auch mehrere Häuser renoviert und in langen Kämpfen diese Häuser dann der Stadt oder Baugenehmigung abgerungen.
Dieses Projekt ist letztendlich gescheitert. Aus der Schweiz gibt es die Utopie Bolo Bolo.
Im Gegensatz zu den meisten Utopieentwürfen hat Bolo Bolo einen globalen Anspruch. Es war sogar gedacht, innerhalb von 3 Jahren ab 1983 die ganze Welt mit Bolos zu überziehen. Daraus ist nichts geworden. Geworden ist gleichwohl eine kühne Idee, die Welt zu retten mit der Schaffung kleinräumiger Lebensweise, Dörfern und Stadtquartieren von etwa je 500 Menschen. Mit Selbstversorgung, Produktionsmittel sind Gemeinschaftseigentum, Privateigentum übersteigt nicht das Volumen von einem Kubikmeter, was wohl bedeutet, dass ein Kontrabass da nicht reinpasst. Weiter jedenfalls geht's mit Religionsfreiheit und Perversionsfreiheit. Auch Räuberbolos werden erdacht. PM schreibt, das Monster, das wir aufgezogen haben und das diesen Planeten beherrscht, heißt planetare Arbeitsmaschine. Ja, also Bolo Bolo, schätze ich, unter den 3 wichtigsten heutigen offenen Utopien für die künstlerische, anarchistische, chaotischste ein. Es ist alles erlaubt, die verrücktesten Sachen, und Ja, der PM, der Autor, der macht klar, dass in der so von ihm konstruierten Welt das alles nebeneinander existieren kann. Es gibt keine Gesetze und man kann miteinander auskommen. Man findet freie Vereinbarungen, wie miteinander auszukommen ist.
Karl Popper hat sich auch an Utopien abgearbeitet.
Ja, Karl Popper habe ich ja schon erwähnt. Er gehört also zu denen, die infolge eben dieser, auch der beiden Weltkriege, vor Utopien und utopischem Denken waren. Und mir ist da was Seltsames begegnet. Ich habe einen alten Zeitungsartikel aus den 70er Jahren wiedergefunden. Da ist ein gewisser Thilo Sarrazin erwähnt, der damals bei den Jusos war und die eine Schriftensammlung von Poppers Texten herausgegeben haben. Damals wurde mir schon gleich klar, dass das irgendwie eine ziemlich unglaubwürdige Geschichte war. Thilo Sarrazin ist ja heute sowieso erledigt, aber eben Popper sollte man eben auch mit Vorsicht genießen. Nicht nur, dass er reformistisch ist, ich finde ihn einfach schwach. Also wenn man liebt, dann gibt man nicht einen kleinen Finger, sondern die ganze Hand. Und Popper will halt nur ganz kleine Glücksmomente verteilen mit seiner Stückwerk-Utopie. Das ist, was Popper will.
Was sind Künstler-Utopien?
Künstler-Utopien sind anders als Staats-Utopien und auch soziale Utopien, ja, auch ziemlich verrückte Sachen, die auf ein Thema nur abheben. Zum Beispiel von Berlioz gibt es ein Euphonia, das ist so ein kleines Dorf im Harz, wo nur Musiker leben, wo Stadtviertel und Straßen die Namen von Instrumenten tragen und dann wohnen also nur die Musiker auf dieses oder jenes Instruments auf der Straße oder in dem Stadtteil. Und diese ca. 30.000 Einwohner angeblich, die sind dann dem Staat gegenüber verpflichtet, dreimal im Jahr bei größeren Veranstaltungen aufzutreten. Ansonsten können sie ihr Inseldasein in diesem Harzdörfchen für sich führen und sich musikalisch vervollkommnen. Andere Utopien sind zum Beispiel von Martin Wieland, das ist noch der Romantik zuzurechnen, über das Tal der Kinder, eine Beschreibung, wie Menschen in einem vergessenen Dorf auf der arabischen Halbinsel unberührt von der Welt ganz anders miteinander leben, in idealer Eintracht. Oder auch als Künstlerutopie würde ich bezeichnen die Zauberflöte von Mozart und dann auch neuere Utopien, das ist dann wieder interessant, von Walter Benjamin gibt es ja diese geschichtsphilosophischen Thesen, die wo zwar nur als, ich habe ja anfangs gesagt, es gibt auch nur einzelne Ideen, die aber manchmal doch ausgreifend und umfangreich sein können, mit dem Engel der Geschichte von Walter Benjamin. Das wäre so ein utopisches Bild, was aber sehr zum Denken anregt, was auch viele Künstler heutzutage immer wieder inspiriert, da weiterzudenken.
Die Südsee hat viele Menschen damals zu Projektionen angeregt.
Ja, die Entdeckung überhaupt der Südseeinseln, das hat eine fantastische Fantasie in Europa freigesetzt. Es fing ja an, vor allem mit Tahiti. Die Südsee hat zu vielen Projektionen angeregt. Das fing an mit den Seereisen, zum Beispiel von Adelbert Chamisso vor 200 Jahren, der mit der Rurik-Expedition in die Südsee und nach Alaska fuhr. Chamisso hat ein sehr humanes Menschenbild dieser Südseeinsulaner gezeichnet. Sie haben einen dieser Eingeborenen, dieser Insulaner, Kadu, an Bord genommen. Es ist faszinierend, wie er über ihn schreibt. Er wurde dann auch gezeichnet. Also wir haben ja von diesen Südsee-Seefahrern kaum Mitteilungen, also von ihnen selber nicht übermittelt. Wir sind auf solche Leute wie Adelbert von Chamisso angewiesen. Und seine Schriften über die Südsee wurden dann auch in Deutschland und in Europa sehr viel gelesen. Auch gab es andere Reisen von französischen Seefahrern nach Tahiti, wo dann Bougainville und andere Autoren die sexuelle Freizügigkeit, die angebliche, die aber im Grunde völlig missverstanden wurde, gefeiert haben. Auch der Philosoph Denis Diderot hat sich des Themas angenommen und dann versucht, die kulturellen Missverständnisse zwischen Frankreich oder Europa und den Südseeinsulanern richtigzustellen. Der Philosoph Marquis de Sade hat einen Roman über die Südsee geschrieben. Und dieses Thema ist auch immer weiter in Künstlerkreisen geschätzt worden.
Gauguin ist auch nach Tahiti gereist.
Ja, Gauguin war einer der künstlerischen Rebellen in Paris. Er konnte nicht Fuß fassen, er lebte sehr in Armut und hat auch aus dem Grund interessanterweise versucht, ein Leben zu finden, in dem man ohne Geld auskommen kann. Und das glaubte er dann auf Tahiti zu können. Dort hat er die Projektion eines freien Lebens in Armut und mit der Natur gemalt, auch beschrieben. Er hat auch verschiedene Texte geschrieben, unter anderem ein Büchlein, das heißt Noah Noah, wo er dieses Leben den europäischen Lesern nahezubringen versucht.
Wie hat sich das von den Künstlerutopien zur Bohème entwickelt?
Die Künstler in Europa wollten auch hier ein anderes Leben, nicht nur in der Südsee, sondern in Paris und in Berlin, in München. Überall hat sich diese sogenannte Bohème entwickelt. Sie wurde aber zwiespältig gesehen. Ich habe da so einen interessanten Satz von Karl Marx, wenn ich den mal vorlesen darf. Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufende Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler. Kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin und her geworfene Masse, die Franzosen La Bohème nennen. Das ist auch wirklich eine neue Erscheinung. Man kann zwar sicherlich im Mittelalter schon Ähnlichkeiten feststellen bei der Vagabundage, aber hier werden jetzt durch die neu entstehende bürgerliche Gesellschaft die Übergänge von oben nach unten fließend. Es finden sich also auch Adlige wie Wohlzogen in der Bohème.
Erich Mühsam war ja auch ein Bohème.
Ja, Erich Mühsam war auch als Bohème in Deutschland unterwegs, in München, in Berlin, auch in Ascona, worüber er eine tolle Schrift verfasst hat, über das freie Leben der Lebensreformer und der Künstler in Ascona. Von ihm gibt es auch so eine nette Aufzählung der von der Gesellschaft Ausgegrenzten. So will unsere Gemeinschaft nicht Revolution, sie ist Revolution, aber sie hat den alten, negativen Sinn der Revolution überwunden. Revolution heißt für uns nicht alte Dinge stürzen, sondern neue Dinge leben.
Else Lasker-Schüler war eine der wenigen Frauen, die sich mit Utopien beschäftigt haben.
Else Lasker-Schüler war eine Bankierstochter und Arztgattin, hat sich dann getrennt von ihrem Mann und ist in die damals entstehende Berliner Subkultur eingedrungen. Die neue Gemeinschaft in Berlin war sozusagen die Keimzelle der Berliner Bohème. Da ist dann auch irgendwann Erich Mühsam aufgetaucht und viele andere Künstler, von denen wir heute noch oft hören. Für einige Jahre war sie mit Walden dann verheiratet und nach der Trennung von ihm hat sie sich bemüht, die zu dem Zeitpunkt schon miteinander verstrittenen Künstlerkreise irgendwie zusammenzuhalten und sich selber dann den Titel des Prinzen von Theben oder König oder Kaiser von Theben gegeben, um auch als eine gewisse Autorität für den Zusammenhalt der Künstlerszene zu sorgen.
Else Lasker-Schüler hat das Ganze mit einem Zitat ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Ja, ich bin der Malik. Ich bin das Schloss zu der Kette, das ihr bilden sollt, dass ihr mir den Malik ehrt. Das Reich des Malik existiert also überall dort, wo Else Lasker-Schüler alias Yusuf ist. In den Prosatexten Else Lasker-Schülers, in ihren Gedichten und Briefen, in Ateliers und Kulturvereinen, überall.
Wie wurden aus der Bohème die Hippies?
Das ist eine kuriose Geschichte, wenn es nicht auch den Zweiten Weltkrieg gegeben hat, der einen gewaltigen kulturellen Bruch erzeugt hat. Else Lasker-Schüler hat diesen Zweiten Weltkrieg in Jerusalem überlebt. Und als sie schon eine ziemlich hinfällige Oma war, lernte ein junges Mädchen sie kennen, von der ich einen kurzen Hinweis gelesen habe, nämlich sie wäre so rumgelaufen damals mit ihren Glöckchen und bunten Klamotten und so weiter, wie die Hippies, die sie dann irgendwann, als sie selber erwachsen war, gerade kennenlernt. Ja, und es findet sich auch bei den Hippies in Amerika oft vor allem ein Bezug zum deutschen Jugendstil, zu Hermann Hesse mit dem Glasperlenspiel zum Beispiel. Steppenwolf ist ja so eine Band, die sich mit dem Namen darauf bezieht. Diese Hippie-Bewegung hat wieder kulturellen Anschluss vor dem Zweiten Weltkrieg gesucht.
Was sind denn die Kernpunkte der Hippies?
Die Ideologie der Hippies lässt sich reduzieren auf Love and Peace. Man denkt, das wäre wenig, aber das ist ganz schön viel. Also von den Beatles gibt es ja dieses schöne Lied All You Need Is Love. Und da steckt es drin. Es ist zwar nur angesprochen, es ist nicht wirklich die vollständige Utopie, aber wenn man das gesamte Leben, das die Hippies damals in Amerika und in Europa ausgebreitet haben, dann merkt man schon, wie kulturell vielseitig das eigentlich ist. Man kann danach leben. In Amerika waren die meisten Hippies, die da unterwegs waren, haben ohne Unterstützung ihrer Eltern gelebt. Darüber gibt es Zahlen, also das ist mit Zahlen belegt. Die sind von zu Hause weggelaufen und wollten frei sein. Das waren ihre Eltern waren Kriegsteilnehmer, das war ein Generationenbruch. So, und was 68 passiert ist, natürlich teilweise auch schon 66 mit dem Sommer der Liebe, aber in diesem Zeitraum, das nennen wir Kulturrevolution. Es muss nicht unbedingt die Maos Kulturrevolution sein, aber auch das ist im Grunde eine Nebenerscheinung, die auch ganz massive Auswirkungen weltpolitisch gehabt hat. Aber eine Kultur, die revolutioniert wurde, das war eben 68. Wir hier in Deutschland haben es zum Beispiel erlebt, dass die Polizisten dann irgendwann keine Schaftstiefel mehr getragen haben, keine Koppel mehr gehabt haben, dieses militärische Outfit. Okay, es wurde modernisiert, Polizei läuft halt irgendwie so ganz hip rum, ne? So in Overalls und so richtig nett, ne? Inzwischen schon wieder grässlich. Ne? Aber man muss trotzdem bedenken, es wurde eine traditionelle Gesellschaft wurde aufgegeben, auch zerstört. Man denkt vielleicht auch heute, die Jugend, die hat nichts zu sagen oder die macht nur Rabatz. Aber die Jugend prägt. Die prägt vor allem für die Zukunft. Und die Jugend von damals hat das, was heute ist, geprägt. Mit allen, wie du leicht sagen kannst, Negativerscheinungen. Ja? Natürlich, das ist immer wieder das Erbe. Ne? Damit hat die jetzige Jugend wieder ihren Stress. Ja?
Gibt es einen Bezug zu offenen Utopien?
Ja, diese Hippie-Zeit, die haben ja eben diese Autoren der Utopien wie Horst Stohwasser, Rolf Schwenter oder auch PM selber erlebt. Die haben versucht, das irgendwie zu gestalten, zu utopischen Gedankengebäuden. Also Rolf Schwenter war ja schon als Musiker in den 60er Jahren auf der Burg Waldeck mit seiner Trommel und hat da seine Songs zum Besten gegeben. Er war immer mittendrin im Geschehen, genauso Horst Stohwasser. Zwar kam er mal von so einer politischen, anarchistischen Szene, aber er hat die ganzen bunten Blumenkinder auch gesehen. Ich selber bin ja auch mit langen Haaren bis zum Gürtel und bunten Klamotten und so rumgelaufen. Hat jeder gemacht, das gehörte einfach dazu. Die Musik, die hat man gehört und wir wussten zu dem damaligen Zeitpunkt auch, wir sind völlig anders als die anderen. Also es gab zwischen uns und der herrschenden Gesellschaft einen totalen Bruch.
Was haben dazu Eltern, Lehrer und andere Autoritätspersonen gesagt?
Naja, was haben die dazu gesagt? Ne? Das war ein Kampf. Ne? Also mir hat mal jemand von hinten die Haare angezündet. Ne? Das ist, und andere sind zusammengeschlagen worden. Und Rudi Dutschke wurde von so einem idiotischen Ordnungsfanatiker mit so einem Bolzenschussgerät niedergestreckt. Ne? Also... Ja, sowas. Das war ein Kampf zwischen den Hippies und der traditionellen Gesellschaft. Das war ein Bruch.
Gibt es eher einen Gegensatz oder gibt es auch Zusammenhänge zwischen Hippies und Punks?
Ja, Thema Punks. Ja, jeder behauptet natürlich, ich bin der Einzige. Ne? Das stimmt natürlich nicht. Also so wie die Punks heute rumlaufen, das sind Hippies. Nichts anderes. Also das... Aber das ist okay, nicht? Also es macht sich viel besser, wenn man sagt, ich bin anders, ne? Dann lässt man sich nicht so schnell vereinnahmen, ne? So Hippies ist ja auch schon so oft so ein Schimpfwort gewesen, ne? Du bist lieb und doof und so weiter, ne? Das ist Quatsch, ne? Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist Easy Rider und solche Sachen, ne? Da wurde schon ein Bild von Hippies gezeigt, wo es richtig zur Sache geht, ne? Aber klar, nee, lass den Punks ruhig ihr Punks sein. Aber es kommt, hat dieselbe Quelle, ne?
Warum meinst du, Punks sind Hippies?
Naja, die Ausdrucksformen sind ja ziemlich gleich, ne? Man möchte sich anders halten, man möchte Kontrast zur Gesellschaft. Und das schaffen die Punks heutzutage natürlich sehr gut, immer noch. Hier auch auf dem Festival, wie ich gehört habe.
In der Utopienausstellung tauchen auch die Chaostage in Hannover auf. Was haben die Chaostage mit Utopien zu tun?
Ja, das ist für mich ein sehr interessanter Bereich. Die neuen Äußerungsformen von Jugendkultur in den 70ern, 80ern, 90ern, auch jetzt, angefangen mit Woodstock, mit den ganzen Festivals hier bei uns, Floto zum Beispiel, das heute noch gibt, eins der besten Umsonst- und Draußen-Festivals und eben dieses wahnsinnige Ereignis in Hannover, die Chaostage. Es wurde für ein paar Tage probiert, etwas ganz anderes zu machen. Eine Art von Herrschaftslosigkeit bei totaler Polizeipräsenz durchzusetzen. Ja, was haben die Jungs gemacht? Aber die Polizei kommt mit Panzern. Ne? Und man merkt, dass diese Gesellschaft sich dadurch sehr gut in Frage stellen lässt. Dieser ganze Apparat, der da aufgefahren ist, der sowas von unnötig. Okay, der Pennymarkt wurde gestürmt und ausgeräumt, aber das waren Anwohner. Die freuen sich ein bisschen, ne? Ja, das ist mal ein soziales Experiment, Penny auszuräumen. Warum muss man da jetzt da die ganze bürgerliche Gesellschaft... sowieso ein komisches Konstrukt. Aber warum muss man da das menschliche Zusammenleben durch in Frage gestellt sehen? Na, das ist nicht nötig. Wir alle diese ausgefallenen Experimente, die gehören zu unserer Gesellschaft, die machen gerade aus, dass wir immer wieder auch neue Formen finden, miteinander zu leben. Und dafür sind die Chaostage ein sehr gutes Beispiel.
Inwieweit haben die Dystopien neue Aktualität gewonnen?
Ja, man glaubt oft, die Sachen sind alt, jene Sachen sind altmodisch und so weiter. Und man ist dann überrascht, plötzlich in Angesicht dieser NSA-Skandale und vieler anderen, ja, dass das Telefon überwacht wird und so, ne? Ja, das ist ja alles wieder da. Wir sind ja überhaupt nicht weiter. Das stimmt zwar nicht, die Technologie ist sicherlich eine andere, aber... Also 1984, das ist sind Gedanken, die muss man sich reinziehen, die muss man sich antun.
Reiche bauen heutzutage sogenannte Gated Communities auf. Und Jules Verne hat schon vor Jahrzehnten in seinem Buch Die Propellerinsel darüber geschrieben.
Ja, und er zeigt sehr gut, wie dieses Konzept, dass Reiche toll zusammenleben können, isoliert, irgendwo auf einer großen Insel, großem Schiff in der Südsee, wie das implodiert. Er hat dann versucht, Bereiche für Katholiken und Protestanten einzurichten, aber das ging total schief. Also er hat schon ein Gespür auch für den Konfliktstoff, was man eben auch bei seinen anderen Romanen immer wieder findet. Er arbeitet sehr gut heraus, wo Probleme auftauchen können, wenn man irgendwie neue gesellschaftliche Entwürfe macht.
Das heißt, die Dystopien, also die Anti-Utopien, haben uns auch heute noch viel zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Blauäugigkeit, mit der man heutzutage immer wieder, wir sind total modern und so weiter, anpreist, das erweist sich, dass das oft schon vorgedacht wurde und die Probleme auch früher schon erkannt wurden.
Es gibt ja heute soziale Netzwerke wie Facebook.
Oh ja, auch das ist eine Art der Überwachung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt in den Utopien auch schon Anklänge finde für solche Art der Überwachung. Der spanische König, das war ja ein Habsburger, der hatte sich im 18. Jahrhundert ein riesiges Archiv anlegen lassen über alle Menschen in seinem Reich. Auch damals wurde schon versucht, möglichst alles zu wissen über Geheimdienste und so weiter. Genau, auch unter Metternich dann, ne, als nach den napoleonischen Kriegen man versucht hat, das alte Kaiserreich zu restaurieren. Auch da gab es eine extreme Überwachung, Sicherheitsdienste, Spitzelwesen und so weiter in Berlin, überall. Dem ist ja auch E.T. Hoffmann zum Opfer gefallen.
Margaret Thatcher, die frühere britische Premierministerin, hat das Wort TINA, also There is no alternative. Es gibt keine Alternative geprägt.
Ja, natürlich, es gibt keine Alternative, sagt auch unsere Bundeskanzlerin. Aber es ist natürlich absurd. Also ein Denkverbot in Richtung Utopien zu erteilen, das geht nicht. Wir müssen unbedingt weiterdenken. Ich denke auch, wie jede Zeit, hatte ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, ihre Utopien hervorbringt, wird also gerade auch diese Zeit wieder Utopien hervorbringen, ganz speziell auf dieses neoliberale, wir sind am Ende einer Geschichte. Ja, die Geschichte geht weiter.
Auch aufgrund der vorgeblich alternativlosen Politik hat die Alternative für Deutschland, AfD, sich so genannt. Ist die AfD eine Alternative?
Naja, gut, also wenn man ganz sachlich vorgeht, ist natürlich jeder Entwurf, jeder politische Entwurf eine Utopie. Aber man muss diese Entwürfe natürlich untersuchen, auch Nationalismus und Rassismus als Negativ-Utopie. Ne, muss man bedenken, auch was das für Folgen hat. Auch das sind Utopien, natürlich, Negativ-Utopien.
Ist der Begriff offene Gesellschaft zentral?
Ja, ich denke, dass mit der offenen Gesellschaft, so unlieb mir dieser Karl Popper ist, ist ein ganz treffender Begriff. Der beschreibt also, egal unter welchen politischen Bedingungen, ob es jetzt in arabischen Ländern, in China ist oder sonst wo, wie es weitergehen muss. Wenn die Kulturen sich berühren und wenn Menschen aus Arabien nach Europa kommen, Europäer in die arabischen Länder gehen oder nach China, da gibt es ja so viel kulturellen Austausch, das werden diese Kulturen alle nur verkraften, die Rechtssysteme in China und so weiter, wenn sie offener werden. Es ist eine Entwicklung der Rechtsgeschichte und der ganzen Gesellschaft, offen zu werden.
Das goldene Zeitalter wurde im Zeitalter der Aufklärung wieder ausgegraben.
Ja, es gibt also bei diesem utopischen Denken immer wieder Querverbindungen, Rückbezüge. So hat also in der Aufklärung hat man sich sehr stark wieder des goldenen Zeitalters erinnert. Novalis hat ein Gedicht über Arkadien geschrieben, Schiller auch, Goethe. Zeitweilig wurde auch Italien, damals war es ja üblich für Künstler nach Italien zu reisen, also wie Goethe eine Italienreise. Und da wurde dann sogar Italien mit Arkadien identifiziert, also mit dieser Urgesellschaft oder mit dieser Urlandschaft, wo alles einfach und ohne Geld und friedlich und so weiter vonstatten geht. Also es sind schöne Bilder. Ist einfach eine Sehnsuchtsvorstellung. Der Sehnsuchtsort der Menschheit, der kann eigentlich nur Arkadien genannt werden. Das ist die Ur-Utopie.
Du beschäftigst dich schon seit Anfang der 90er Jahre mit Utopien.
Ja, ich habe Anfang der 90er, und zwar wegen 1989, ein Projekt Utopie organisiert mit einigen Freunden in Münster. Uns ging es darum, etwas gegen dieses Ende der Geschichte und diese Siegesgewissheit des Kapitalismus zu tun. Wir haben gesiegt. Alle sozialen Ideen, ich könnte jetzt in die Tonne kloppen. Das war damals für mich jedenfalls so das wichtigste Motiv. Und das hat dann ein halbes Jahr gedauert. Immer wieder kamen Leute nach Münster aus ganz Deutschland. Und wir haben Zukunftswerkstätten gemacht zum Thema Utopie. Und das hat mich immer weiter auch interessiert. Und jetzt bin ich halt froh, dieses Thema mal in einer größeren Ausstellung und intensiv vorbereitet der Öffentlichkeit zu zeigen.
Wird es neben der Ausstellung auch noch eine Broschüre geben?
Ich mache zwei Texte dazu. Einmal ein Buch über Gauguin und die Südsee-Utopien und ein anderes, was also einen Überblick über die Utopien und die Geschichte der Utopien geben soll, was ich halt etwas anders aufbaue, als sonst dieses Thema behandelt wird. Ich versuche es mehr so in diese Kategorien, wie eingangs genannt, zu teilen. Und mir scheint, dass es den Lesern dadurch auch besser möglich ist, sich allgemein mit Utopien und mit politischen Theorien und so weiter zu befassen. Ich möchte erreichen, dass man die Befangenheit vor hochtrabend daherkommenden politischen Theorien verliert und in allem eigentlich nur erkennt, das sind Versuche, die Welt zu verstehen, zu erklären und zu verbessern.
Sind Utopien heute noch wichtig?
Naja, Utopien sind wichtig, wir müssen weiterdenken.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, hoffe ich. Viel Spaß mit dem Radio.
Das war das Schwarze Katze-Interview mit Hermann Kropp vom Backpapierverlag. Der Backpapierverlag ist unter www.backpapierverlag.de und die Schwarze Katze ist unter schwarze.katze.dk online erreichbar.